ARD.
Mit Anke Engelke und Christian Thees wird's im Winter früh. Und du, Liebling, wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag, Liebling?
Liebling. Hallo, Anke Engelke.
Guten Hallo, Tag. Christian Thees. Grüße Sie herzlich.
Und hallo, liebe Lieblinge, die ihr da draußen seid und zuhört. Es ist Montag. Was denn? Was denn?
Na, ich musste dran denken, dass es einfach schön ist, wenn wir zwei zusammen irgendwie unterwegs sind und uns jemand anspricht und sagt, ich bin übrigens ein Liebling. Dass die Menschen dazu tendieren, das zu flüstern, finde ich am allerschönsten. Es hat immer sowas Verschwörerisches, oder? Oder sowas, wir sind ein Geheimbund oder so. Findest du nicht?
Ja, das stimmt. So wie am Donnerstag, da waren wir in der Kölner Philharmonie beim Konzert von Fortuna Ehrenfeld.
Ja.
Und Elke war da.
Ja.
Und Elke erzählte uns, dass sie uns... Also sie hat eine bestimmte Fortuna-Ehrenfeld-Geschichte. Und ich habe diese Geschichte rausgesucht. Sie hat auf der Rückfahrt ins Schwäbische, hat sie die Geschichte aufgeschrieben und hat sie uns geschickt.
Ja.
Wir hatten in der Pause jetzt keine Zeit. Wir mussten ja noch kurz was trinken.
Nein, die Elke hätte uns die Geschichte sofort erzählt. Ich habe
wir hatten jetzt keine Zeit, weil wir ja noch was trinken mussten schnell, bevor es dann weiterging. Okay, ich habe es auch schon rausgesucht. Eigentlich müssen wir es heute erzählen, ne?
Eigentlich müssen wir es heute erzählen.
Ja, die Sache ist folgende. Ich habe es noch nicht durchgelesen.
No way.
Nein, das ist sozusagen ein Cold Reading.
Dann könnte ich kurz Lay All Your Love on Me singen von ABBA und du liest derweil die Geschichte und zensierst.
Ist zu lang.
Ach so, die ist zu lang.
Zu lang. Vielleicht können wir ganz kurz, bevor wir zu Elke kommen, unsere Eindrücke von diesem Abend
gerne.
Kurz einfach mal sammeln.
Ja, bitte.
Denn es war ja auch wirklich ein besonderes Konzert. Es gibt ja immer noch viele, die kennen Fortuna Ehrenfeld nicht. Und ich weiß gar nicht, wie man es bezeichnen soll. Du kanntest sie nicht wirklich, das stimmt.
Ja.
Es ist so eine Alternative-Pop-Liedermacher. Ja, wie würdest du es bezeichnen?
Erstmal müssen wir uns das Konstrukt angucken und das schnalle ich schon mal gar nicht. Martin ist eigentlich Fortuna Ehrenfeld, aber dann gibt es...
Martin Bechler, genau.
Ja, und sind sie meistens im Trio zu erleben, aber... Auch wenn er alleine am Flügel sitzt, bezeichnet er sich als Fortuna Ehrenfeld. Und auch wenn er seine Frau begleitet bei Lesungen, heißt er Fortuna Ehrenfeld. Also ich glaube, es ist er als und das Konzept dieser, vielleicht hält er sich auch für eine Band, vielleicht ist er auch eine Band, vielleicht ist er auch so, dass er sagt, ich kann das im Grunde gar nicht alleine, aber manchmal muss ich es alleine machen. So vielleicht?
Da müssen wir ihn fragen.
Ja, und es ist... Also,
aber er schläft jetzt noch. Wir können ihn jetzt nicht fragen.
Was
der hat
Musik?
Zwei Abende hintereinander gespielt.
Ja, der ist im Eimer. Was man zur Musik sagen kann, es ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sagen soll, dass es Köln-typisch ist, aber ich hatte wirklich einige Momente, in denen ich dachte, das erinnert mich an etwas oder da spüre ich sowas, was ich bei anderen Bands auch spüre. Also ich hatte bei ein, zwei Songs ein absolutes verdammt lang her Gefühl von Bab, weil die Texte stets persönlich sind und weil die Musik sich aufbaut. Also das ist nicht Strophe, Refrain, Bridge, Strophe, Refrain, auf Wiedersehen. Nicht. Also die Songs gleichen kleinen Sinfonien, kleinen Rock-Pop-Sinfonien, finde ich.
Ja, vielleicht können wir in einen Song für alle, die sie nicht kennen, und ich liebe ja so die Stimme von Jenny Thiele, richtig ausgesprochen. Jenny, und das habe ich jetzt erst gesehen, ich wollte Jenny über Instagram schreiben.
Ja.
Sie ist Sängerin der Band, lange gewesen.
Keyboarderin.
Dann haben sie kurz
und
ein bisschen Solo gemacht, genau, und jetzt ist sie aber wieder Teil der Band. Und ich mochte ihre Stimme schon immer so unglaublich gerne.
Ach, schön.
Und ich wollte ihr das jetzt schreiben, wie schön das Konzert war, und entdeckte, dass sie mir im Juni war das, eine Nachricht geschrieben hatte über Instagram, die ich nicht gesehen habe oder nicht wahrgenommen habe, weil sie gehört hatte, dass wir darüber gesprochen haben im Podcast. Und dann sagte sie auch, das war sehr liebevoll, mit so Lautschrift, wie man ihren Namen wirklich ausspricht. Ich habe nämlich, glaube ich, damals gesagt, irgendwie Jenny Thiele oder Teile, ich weiß nicht so genau. Und sie hat dann aber mit Lautschrift das nochmal extra geschrieben, dass es Thiele ist. Und seitdem weiß ich es auch. Ich muss aber immer überlegen, kurz, ist es Teile oder Thiele? finde aber dann das Richtige raus. Okay, und die hat ja so eine schöne Stimme. Und dieser Song heißt zum Beispiel, ich habe jetzt keine richtige Stelle natürlich, müssen wir gucken. Grazie della Cozza heißt der Song.
Grazie della Cozza.
Das ist ihre Stimme.
Bis langsam alle Erden wieder meine Heimat werden.
Jetzt kommt er mit etwas traurigen Stimme. Ah, noch nicht. Noch nicht. Wo ist denn er?
Bei untermauerter Belichtung. Du hast tausend pralle Sterne, doch dir fehlt dazu der Koch.
Man weiß, dass es nicht geht, aber tut's am Ende doch.
Okay, das ist also kleiner Eindruck einfach. Grazie della Cozza heißt dieser Song. Wobei ich selber gar nicht weiß, warum der so heißt.
Das weiß ich auch nicht. Ich habe mir die Texte alle auch, die Texte, die ich gefunden habe, die habe ich mir alle nochmal durchgelesen, aber das war gar nicht so einfach. Und ich habe vor allen Dingen den Text nicht gefunden, der mir so gut gefällt mit den dicken Fellen und der dünnen Haut. Ich wollte den Kontext kapieren, denn ich hatte zwar einen Spitzensitz, wir haben nicht nebeneinander gesessen. Ich hatte einen Spitzenplatz, aber ich habe die Texte nicht so gut verstanden. Ich weiß nicht, woran das lag, ob das an mir lag, an meinem Zustand. Oder an dem Saal, ich weiß es nicht.
Dicke Felle, oder wie heißt das?
Dicke Felle, dünne Haut. War ganz am Schluss und da hat es mich fast umgehauen. Das fand ich so schön. Also die Texte, die ich verstanden habe, fand ich wirklich gut.
Ja, musikalisch, ist ja halt hochpoetisch. Das ist ja wirklich irre, das Schöne. Es ist wirklich,
das muss man alles gedruckt, das muss man alles lesen. Das ist alles so, das kapiert man zum Teil nicht beim ersten Lesen oder es da passiert dann erstmal nichts, dann legt man es weg und dann liest man es nochmal. Also ich hatte ganz große Freude, das jetzt nochmal nachzuarbeiten. Aber der nuschelt auch total, der Typ. Was soll das denn? Also für so eine Anfängerin wie mich war das nichts. Ich habe dem an den Lippen geklebt wie so ein Trottel und dann ist aber das Mikrofon davor. Und dann habe ich manchmal echt zu Jenny geguckt, wenn ich merkte, die singen unisono oder singen irgendwie eine Kirchenstelle. Habe ich gedacht, glotze ich mal zu der. Die ist hilfreicher, da habe ich mehr verstanden. Aber du hast recht, die Stimme ist echt besonders, ne? Dieses Raue ist ja toll.
Ja. Und der Text lautet von Grazie della Cozza: Auf irgendeiner Wand stand Pimmel und daneben Grazie della Cozza. Scheiß dich an, wir sind am Leben. Es bezieht sich auf etwas, was man an der Wand sieht. Und es ist auch da total poetisch.
Ich mag
es. Bis langsam alle Erden wieder meine Heimat werden, eine perfekte Turbulenz, kennt halt nur die eine Richtung, nämlich rum und feuerrot bei untermauerter Belichtung. Du hast tausend pralle Sterne, doch dir fehlt dazu der Koch. Man weiß, dass es nicht geht, aber tut's am Ende doch. Es ist hochpoetisch und deshalb lieben wir es so.
Und ich habe das letzte Kommando, habe ich mir was aufgeschrieben, da habe ich nämlich die ersten beiden Zeilen verstanden. Das haben sie relativ früh gespielt, da dachte ich, dahin geht die Reise. Ein Tag zum Vergessen, ein Tag wie ein Schwein, zum Töten zu rosa, zum Fressen zu klein. Dachte ich, guck. Und hinten raus habe ich auch was verstanden. Schrei mal ganz laut Scheiße und dann hau mir eine rein. Also ich glaube, der ist in so einem, ich gehe mal davon aus, dass er die Texte schreibt. Und
ja, natürlich,
der
auf
ist
jeden
ja in
Fall.
Einem Dauer, der ist ja in einer Dauerdiskussion mit sich selber und der Welt. Das ist ja so toll, der ist ein totaler Kommunikator und ganz viel spielt sich innen ab bei ihm, ganz viel teilt er dann mit den Leuten, aber das, was sich innen abspielt in ihm, das kann man auch lesen, weil der mag auch Tagesform gewesen sein, weil der ein, zweimal wirklich weinen musste. Also nicht nur, als er dann ein paar Schritte ging, also vom Publikum aus gesehen, nach rechts, da stand ein Flügel und da hat er sich am Schluss dran gesetzt und was gespielt und da musste er sich richtig zusammenreißen. Also da hat er ein paar Mal schwer durchgeatmet, weil das alles, man weiß ja nicht, was in den Menschen oder den KünstlerInnen dann so passiert, aber das hat ihn, glaube ich, selber aus den Socken geschnalzt. Also dann habe ich noch was. Erinnerst du dich an folgende Zeilen? Da habe ich auch gedacht, ich schreibe es jetzt einfach mit, Alter. Wenn du so nuschelst, bist du, Mann. Den Umfang,
aber es gehört dazu. Das ist
ja,
ein bisschen
soll er
auch,
machen. Den Umfang eines Herzens kann man ganz genau berechnen. Du drehst dich in den Schwindel und stoppst danach die Zeit.
Ganz schön. Wirklich, wirklich, wirklich wunderschön.
Da habe ich gedacht, okay, gut, wir kommen ins Geschäft. Mhm. Ich bin, du hast mich. Das war bei Helm ab und dann habe ich mir noch eins aufgeschrieben.
Weißt du, was ich kurz vor Ende auch richtig geil fand, die Zeile? Das war dann am Ende dann doch nicht der letzte Song, weil es dann doch nochmal eine Zugabe gab. Aber auf Wiedersehen, die Totgesagten können übers Wasser gehen. Das liebe ich. Den habe ich mir so aufgeschrieben. Ich bin gar nicht mehr sicher, wie dieser Song heißt.
Ja.
Ich bin ja auch noch nicht so ewig lange im Fortuna Ehrenfeld-Business. Erst seit ein paar Jahren immer mal wieder so einzelne Songs. Aber jetzt seit einem knappen Dreivierteljahr oder sowas habe ich näher hingehört. Und,
ich bin aber auch in die Falle getappt. Ist aber auch typisch ich, dass ich sofort eine Assoziation hatte, das kann ich auch gar nicht steuern, dass ich dachte, ach, Fußball. Bei Fortuna denke ich erstmal Fußball. Natürlich. Und dann steige ich einfach aus.
Weißt du was, ich habe den Martin ja schon kennengelernt.
Ja.
Ne? Aber ich habe mich bisher, muss ich auch sagen, noch nicht getraut, diese banalsten aller Fragen zu stellen. A, woher kommt der Name?
Ja.
Weißt du, weil du denkst, okay, das ist ja millionenfach gefragt worden.
Das wissen alle und wir nicht.
Ja, genau. Ja, habe ich mich noch nicht getraut. Und ich habe mich auch noch nicht getraut zu fragen, warum er immer im Schlafanzug auftritt. Beziehungsweise die ganze Band ist im Schlafanzug
auftreten. Und die Federboa.
Ne? Und die Federboa. Also das ist ja sein Ding, er tritt immer im Schlafanzug auf. Und ich weiß nicht genau, warum. Und das ich habe ihn noch nicht gefragt. Ja,
darf man auch nicht mehr fragen. Ich glaube, dann ist Ende. Nee, dann ist es, da kannst du ganz vergessen. Wir müssen jetzt so tun, als wüssten wir es.
Ja.
Ach, schrecklich. Ja. Nein, weißt du was? Vielleicht kann es ja Elke das erklären bei Gelegenheit.
Das stimmt.
Elke ist, glaube ich, ein super Fan.
Ja, und wir werden gleich hören, was ihre Fortuna-Ehrenfeld-Geschichte ist.
Aber die Geschichte ist doch so lang, sagst du. Du kannst sie doch nicht.
Ja, aber trotzdem machen wir sie gleich.
Kannst du während des Lesens kürzen?
Na, wahrscheinlich eher nicht.
Du bist ja, doch
so lang ist es jetzt auch nicht. Das kriegen wir schon hin. Vor allem, wenn es gut ist. Er hat auf jeden Fall ein paar schöne. Du hattest auch noch was, ne? Eben gerade, was du notiert hattest.
Ja, ich habe bei Heiliges Fernweh, ich musste da richtig nachschauen, wie das alles heißt, habe ich mir noch aufgeschrieben: Hör endlich auf zu werden, fang endlich an zu sein.
Mhm.
Das ist auch so ein Lieblingsspruch eigentlich, oder? Das Gegenteil von Scheiße ist noch lang nicht super gut. Und das hat mich auch kurz. Hupsi, ich bin aber auch gerade sehr bemüdet und da bin ich nah am Wasser geworden.
Da bist du sehr durchlässig, da erreicht dich alles und das ist das Gute.
Ja,
das wollte ja Richard Wagner immer, dass alle erschöpft sind, weil dann diese Töne ganz anders zu dir durchdringen. Deswegen musst du erschöpft sein, weil du das anders wahrnimmst und wir kennen das auch.
Ja.
Ich kenne das, wenn ich so total müde bin an einem Sonntagnachmittag. Plötzlich liebe ich jedes Lied, das im Radio kommt. Und jedes Lied erreicht mich.
Das ist aber auch gefährlich. Das ist aber auch gefährlich. Und dann wählst du plötzlich das Falsche. Das geht nicht.
Hey, deswegen versuche ich immer, wirklich hellwach zur Wahl zu gehen.
Ja, bitte. Der Wahlsonntag ist crucial. Und dann war noch der Schluss von Heiliges Fernweh ist, es schlägt ein Herz in deiner Brust, das darfst du nie vergessen. Da dachte ich sofort, da dachte ich an all die Menschen, die wir als böse bezeichnen und vor denen wir gerade, mit denen wir gerade nicht umgehen können, weil wir das nicht begreifen, wie man so sein kann. Also ich rede jetzt über Politik. Dass ich mich manchmal daran erinnern muss, dass in deren Brust auch ein Herz schlägt und dass man auch an die appellieren wollen würde, weil das jetzt auch keine Lösung ist, und
was
sagen würde.
Geiler Konjunktiv 3, oder?
Ja, oder einfach Übermüdung. I don't know, it's just popping out. Du hast ein Herz in deiner Brust, das kannst du doch nicht ignorieren. Aber ich glaube, solche Menschen würden dann sagen, ja, genau, und genau deswegen müssen die alle weg. So, weißt du, weil ich an unser Land glaube. Und dann denke ich, nein, glaub an alle. Aber wie auch immer, diese einzelnen Fetzen, die ich verstanden habe, die haben mich dann dadurch, insofern war es ein sehr anstrengendes Konzert für mich, weil ich mich so konzentriert habe, ihn zu verstehen.
Ja, richtig. Du konntest nicht einfach nur die Musik als solche wahrnehmen und da du kein Fan bist, konntest du automatisch mitsingen und Auto vervollständigen. Du hast versucht, ging mir natürlich auch so, auch wirklich möglichst jedes Wort mitzubekommen.
Ja.
Ja, ja, klar, weil es sich auch lohnt. Das ist ja die Sache.
Saßen bei dir auch so viele Hardcore-Fans?
Neben mir saß links saß ein ganz cooler Papa mit seiner Tochter.
Oh,
die waren beide richtig Fans. Also der konnte auch wirklich alles mitsingen und hat auch mal, wenn die ersten Töne erklangen, irgendwie sofort.
Das ist ein bisschen unangenehm, wenn es sich hinarbeitet zu einer Stelle, bei der du schon ahnst, ah, gleich kommt eine Stelle, da hält das Mikro ins Publikum oder da geht er vom Mikrofon selber weg und lässt das Publikum singen und du fühlst dich wie, oder ich fühlte mich wie die Einzige, die nicht wusste, dass da jetzt Halleluja kommt oder
also ja, Halleluja,
Sockenschuss,
genau.
Oder irgendein Wort, was, auf das es hinausläuft und du denkst, und dann bin ich so nah, habe ich so nachgetröpfelt, Halleluja, habe ich dann mitgesungen.
Ja, natürlich, dann total alle, ätzend. Die in deiner Position sind. Ja, aber das ist doch okay, dafür ja, singen die anderen dann, dafür sind doch die anderen
so,
da.
Ja, man möchte nicht so undankbar wirken oder man möchte auch nicht wirken, als finde man es gerade doof. Weil so viel Liebe im Raum war und die Philharmonie in Köln ist ja jetzt nicht eine kleine Butze, da war viel Liebe im Raum, das waren zu 90%, glaube ich, richtige Fans. Nee, mehr.
Vielleicht aber auch sogar ein bisschen weniger. Er hat doch einmal gefragt, wer ist zum ersten Mal bei einem Fortuna-Ehrenfeld-Konzert?
Ich sofort meine Hand, einfach damit mein Umfeld wusste, dass ich nicht im Groll komme, habe ich sofort die Hand gehoben und mal kurz umgeguckt und gesagt, ich bin zum ersten Mal hier, bitte nehmt's mir nicht krumm.
Ja, und da waren aber auch so einige Hände. Und das ist ja das Tolle.
Ja, also, sind das dann Leute, die auch, die irgendjemand da reinschleift oder sind das Leute, die neugierig?
Nein, das sind einfach Menschen, die neugierig sind, die Interesse haben, die irgendwo mal einen Song von Fortuna entdeckt haben und jetzt einfach sagen, da will ich auch hingehen, ins Konzert. Ist ja offensichtlich ein kleines Ereignis. Auf jeden Fall ein wunderschönes Get-Together. Und er hat ja auch wirklich so schöne Sachen zwischendurch erzählt. Und ganz besonders in Erinnerung geblieben ist mir der Satz, den seine Freundin Sophia Fritz, mit der hat der Martin auch zusammen ein Buch geschrieben, meine ich, über Wein.
What?
Ich glaube, sie ist Weinkennerin, par excellence.
Wer ist sie denn überhaupt? Kennst du die?
Nein, kenne ich nicht. Ich weiß aber, dass sie die Autorin ist. Und ich habe den Namen wieder erkannt, weil er mir neulich mal von ihr erzählt hatte. Und er erzählte, dass sie da war an dem Abend und dass sie zu ihm gesagt hat, und das war wirklich süß, Martin, wenn du spielst, dann bist du wie ein Kind, das freihändig Fahrrad fährt. Und sagt, guck mal, ich fahre freihändig.
Guck mal, ohne Arme.
Guck mal, ohne.
Ja.
Oh, kennst du doch den Sketch von
ohne Hände.
Dieter Hallervorden, Nonstop Nonsense?
Nee.
Erinnerst du dich dann?
Nee.
Das war so der, ich glaube, das war der Gag. Zum Schluss nochmal der gespielte Witz. Ja, ich glaube so. Und ich meine, es war der gespielte Witz. Und er fährt dann so als kleiner Junge, also Dieter Hallervorden spielt einen kleinen Jungen und fährt von links nach rechts durchs Bild. Und dann, guck mal, nur mit einer Hand. Und dann fährt er von rechts nach links. Guck mal, ohne zwei Hände. Und dann fährt er wieder von links nach rechts. Guck mal, ohne Zähne. Das ist der Witz, den ich bis heute noch in Erinnerung habe.
Ja, ja, ja.
Das war der gespielte Witz zum Schluss von Nonstop Nonsense. Das war so die Kultsendung 70er Jahre wahrscheinlich, 80er vielleicht noch.
Als Kind fand ich das ganz toll. Ich glaube, heute möchte ich da einen Schritt zurückgehen.
Aber es ist, du darfst doch gar nicht urteilen.
Mach ich
nicht. Aus der Sicht von heute.
Okay.
Weil damals war es State of the Art Comedy.
Ja.
Und alle haben es geguckt und ich glaube, alle haben es geliebt. Wie ist es denn, deine Freundin Iris Berben, die hat ja in einer ähnlichen Ulk-Comedy gespielt. Nicht nur Sketchup, auch davor in Zwei himmlische Töchter.
Mit
Ingrid Steeger. Wie blickt deine Freundin Iris heute zurück auf diese Serie?
Ähnlich, nicht abgeklärt, wie blickst du da drauf? Ähnlich sachlich wie du, glaube ich.
Ja, muss man ja auch. Man muss es doch aus der Zeit sehen.
Ja, aber man kann sich ja trotzdem positionieren. Also man kann ja trotzdem sagen, würde ich heute nicht mehr machen.
Ja, das kann man machen.
Finde ich heute doof und falsch.
Ja, oder aber der Satz ist an sich schon falsch, weil heute ist heute und damals war damals. Weißt du?
Also ja,
was
habe ich
heute gar nicht mehr gemacht.
Ja, aber ich kann das nicht wie so ein T-Shirt dann angucken und sagen, boah, das fand ich damals ganz toll, das T-Shirt. Wie konnte ich nur? Heute finde ich es doof. Kann man schon sagen.
Aber meine Haltung ist ja, wenn man zurückblickt, mit einem lachenden Auge und sich darüber amüsieren, was hatten wir für Frisuren, was hatten wir für Hosen. Gut, wobei, die kommen ja wieder. Also die sind ja dann auch wieder.
Aber dann würde ich immer sagen, was haben wir für Witze gemacht? Die machen wir heute bitte nicht mehr. So, ich würde das schon dann auch so formulieren. Ja, du nicht, ich weiß, aber das ist ja so schön, dass wir nicht eine Person sind.
Ja. Auch amüsant fand ich diese kleine Geschichte, als er von Formentera erzählt hat. Er kennt ja irgendeinen guten Freund, der ist Gitarrenbauer.
Ach, stimmt, ja.
Und er hat es übergeben. Ich weiß nicht, einer hieß Ralf. Und entweder war Ralf derjenige, der seit 30 Jahren Master-Premium-Gitarren, die unglaublich viel Geld kosten, baut auf Formentera.
Mhm.
Und also richtig so absolute Meisterklasse. Und der andere übernimmt es jetzt. Ralf übernimmt, glaube ich, von dem anderen. Eki oder so hieß der. Und der hat zu ihm gesagt, komm her und bau eine Gitarre.
Mhm. Und dann Bau dir selber eine Gitarre.
Genau, dann ist er, Martin, der zwei linke Hände hat, wie er sagt, ist hingegangen und dann hat er da quasi workshopmäßig da gehobelt und gefeilt und hat sich
seine eigene
Gitarre gebaut.
Ja.
Ja, bei dem, der wirklich nur so Premium-Gitarren in der Regel baut. Und dann hielt er so ein Ding hoch und sagte, hier ist das Ergebnis. Und dann zeigt er auf das Holz und er sagt, das ist hier irgendwie sowieso Ahorn und Mahagoni und von irgendeiner Schüttelpappe. Und dann hat er aber auch gemerkt, das ist auch aus einem Sassafra-Baum oder Sassafras.
Hast du nachgeschaut? Okay.
Ja, das hat er aber auch erzählt. Und Sassafras, das ist der Grundstoff zum Beispiel auch für Ecstasy. Und deshalb ist Sassafras, zumindest Substanzen in der EU, verboten, weil man damit eben Ecstasy herstellen kann. Und das hat er aber erst im Nachhinein gemerkt, als er dann, er hat gegoogelt gesagt, glaube ich, auf der Bühne.
Ja,
hat also er. Bei Ecosia ist er noch nicht.
Ja.
Und er hat auch gesagt, ja, und manchmal lecken wir auch Backstage an der Gitarre ein bisschen. Das fand ich sehr lustig. Und zwischendurch, während des nächsten Songs, hat er dann auch einmal so an dieser Gitarre geleckt. Das sah relativ lustig aus.
Ja. Und als er die Geschichte erzählte, sagte er, ja, und als er das so anmoderierte, das darauf hinauslief, dass er etwas bauen würde, sagte er, ich habe zwei linke Hände, wie du sagst. Mhm. Ich glaube, er hat obviously gesagt. Und das obviously habe ich nicht verstanden, weil der ja da steht und Gitarre spielt und singt und einen Plan hat. Und
ja, obviously habe ich nicht verstanden.
Oder dann hat er vielleicht...
Vielleicht hat er es gesagt, aber ich habe es nicht
gehört. Vielleicht hat er auch Ofusili gesagt und an Nudeln gedacht. I don't know. Ich habe obviously verstanden, vielleicht war das... Aber ich kann mir das nicht vorstellen, jemand, der so virtuos ist und dann auch, ich bin ja schnell beeindruckt, wenn jemand Gitarre spielt und singen kann, gleichzeitig, wenn jemand am Flügel sitzt.
Ja, aber das sind doch feingliedrige Hände, die auf einem Klavier spielen, vielleicht an einer Gitarre zupfen.
Ah, das Wort benutzen. Das heißt, die können nicht sägen?
Nein, aber es heißt nicht notwendigerweise, dass sie auch gute Handwerker sind.
Hm,
okay. Also das ist meine These.
Ja, gut.
Na, wir müssen es ja irgendwie erklären.
Nein, Tipptopp-These.
Gitarre spielen kann, dass er Klavier spielen kann, ja, aber offensichtlich kein Handwerker ist.
Mhm.
Warum sollte er das behaupten? Das ist ja gar nicht so sein Ding, dass er so damit kokettiert, weißt du? Oh, ja. Ich habe zwei linke Hände und in Wirklichkeit zimmert er dir ein ganzes Schwedenhaus zusammen. Das macht ja keinen Sinn.
Ja.
Na gut, wir können ihn ja auch nochmal irgendwann fragen, ob er wirklich linke Hände hat. Aber
Mann, und das Ding ist, dass ich so eine Panik hatte bei uns hier bei den Öffis, klappt gerade gar nichts. Da wird gebaut, überall in Köln. Und es nervt gerade sehr, aber wir halten das durch, wir halten alles durch. Aber ich hatte so ein Bammel zu spät gekommen, ich musste mir zum Schluss ein Taxi nehmen und das ist ja gar nicht meine Art. Und dann dachte ich wieder, Mann, ey. Und wie viel Puffer hätte ich reisen müssen? Ich hätte mit 2,5 Stunden Puffer reisen müssen, Chrissy. Und das habe ich aber nicht hingekriegt, weil ich Family Affair hatte und Arbeit, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich habe dir von unterwegs geschrieben, habe gesagt, hui, das könnte jetzt knapp werden. Und du hast schon arrangiert und hast gesagt, ja, ich lege die Karte da und da hin und ich mache das und das. Und das war ein Lieblingsmoment von mir an diesem Tag, Chrissy.
Echt?
Ich laufe rein und da habe ich auch zu viele Hollywood-Filme gesehen, in denen irgendwie eine Tante irgendwo hinläuft, weil sie auf den Typen springen will. Und ich laufe und laufe und laufe und durch den Regen und dann wird das bei mir immer Slow Motion. Ich habe gerade wirklich zu viele Filme geschaut. Und ich laufe, laufe, laufe vom Taxi. Der Taxifahrer will noch einmal um den Pudding fahren, um mich vor der Tür abzusetzen. Ich so, nein, ich steige hier aus. Ich habe auch in Slow Motion gesprochen, offensichtlich.
Ja.
Und nein, lassen Sie mich hier raus. Und reiß die Tür auf, springe raus. Na, ich habe die nicht aufgerissen, das macht man von außen. Stoße die Tür auf, springe raus, laufe, laufe, laufe zum Eingang der Philharmonie. Reiße die erste Glastür auf. Ne, in solchen Momenten weiß man dann auch plötzlich nicht mehr, ob die Tür nach außen oder nach innen aufgeht. Aber da muss sie nach außen aufgehen wegen der Feuerschutz, tralalas wahrscheinlich. Laufe, laufe, laufe. Und dann sehe ich dich und wir stehen uns gegenüber an der nächsten offenen Tür. Und da stehen links und rechts zwei zauberhafte Frauen und wollen Ticket kontrollieren.
Mhm.
Und wir stehen uns gegenüber mit 5 Meter Abstand. Du schaust mich an, ich schaue dich an.
Aber ich habe dich zunächst mal nicht gesehen.
Du hast mich nicht gesehen.
Nein, das ist ja das Lustige.
Sag mal, spinnst du?
Nein, weil ich guckte links, rechts, ich scannte den ganzen Bereich ab, weil da ja natürlich viele Menschen waren.
Aber nicht so viele.
Genau, und dann winktest du und plötzlich, und du standest quasi 3 Meter vor mir.
Du hast mich 3 bis 7 Sekunden
komplett
angesehen. Du hast mir in die Augen geguckt, Chrissy. Du hast irgendwas.
Ich, ja, aber ich habe, glaube ich, ich habe den Raum gescannt.
Ist die Brille
ich
noch dich stark nicht genug? Gesehen.
Ja, ich habe den. Du hast gedacht, ich gucke dich an, weil ich natürlich nach vorne geguckt habe.
Du hast durch mich geguckt.
Ja, und das war so lustig. Und plötzlich irgendwie, huh, du stehst hier vor mir. Und du dann, ja, wie komme ich denn rein? Ich sag, ja, aber ich habe doch die Karte links am Künstlereingang hinterlassen. Bei dem Pförtner. Hatte ich dir mehrfach SMS geschrieben.
Entschuldigung.
Weil ich ja dachte, du kommst nach 20 Uhr.
Ja.
Es war zu diesem Zeitpunkt 19.57 Uhr.
Ja.
Und ich hatte noch gehofft, dich zu sehen, wie du ankommst.
Ja.
Und da warst du plötzlich da. Und ich nur, ja, aber es ist nebenan. Also war wirklich gleich der Eingang nebenan. Und dann du schnell wieder zurück mit deinem Schirm. Schnell wieder zurück und schnell wieder hin. Und dann konnten wir uns kurz in die Arme nehmen und dann rein in den Saal. Und dann ging es ja auch fast schon los.
Und ich glaube, das war diese Szene war auch für die beiden Frauen, die da standen und Tickets kontrolliert haben, ein bisschen too much, denn ich bin da mit Schirm und Tasche rein. Und eigentlich sagen sie dann erstmal, können Schirm bitte an der Garderobe abgeben.
So. Okay, war aber eine kleine Tasche und ein normaler
großer Schirm.
Nee,
ich habe meinen großen Schirm, der ist mir einmal umgeknickt. Das verstehe ich auch nicht. Warum knicken Schirme um bei Wind? Dieses berühmte Bild.
Oh Gott, ey, und wirklich.
Nichts einbauen? Ich meine, das ist kein Billo-Schirm, das ist mein Vogelschirm. Ich habe mehrere Schirme. Das ist der Vogelschirm. Der geht auch so ein bisschen runter. Also man kann sich da drin auch so ein bisschen einkuscheln, wenn es gar zu windig ist. Aber ich stehe an der Bushaltestelle, swoosh, das ganze Gerät dreht sich einmal um. Was soll denn der Mist?
Ja, aber ey, dann brauchst du Stahl. Weißt du, dann musst du Stahl haben und das kannst du wieder nicht tragen. Das ist nicht so einfach.
Der Schirm, den ich dir geschenkt habe jetzt, wird nicht umknicken. Ja, erzähl das mal den
Lieblingen.
Also
bei Sturm schon.
Nein.
Ich habe jetzt endlich den Schirm bekommen.
Endlich können wir mal was abschließen, ey, Scheiß-Zern.
Ich hatte ihn schon mal, schon vergessen mittlerweile, aber du hast diesen Schirm geschenkt bekommen bei der Fernsehsendung Willkommen Österreich, diese legendäre Kult-Night-Talkshow-Late-Show.
Da war ich mit Bastian Pastewka. Wir haben Werbung gemacht für Perfekt verpasst. Wir haben beide eine Sachertorte bekommen. Ich die vegane Ausgabe, er die normale. Und wir haben beide einen Schirm bekommen. Und du siehst diese Show und sagst, oder hast du erst bei mir das dann gesagt?
Nein, ich habe mir das auf YouTube, wie viele sagen, habe ich mir das angeschaut. Ich finde die beiden ja auch mal sehr unterhaltsam.
Ja.
Und da habt ihr diesen krassen Schirm mit den Klimt-Motiven. Und ich finde ja Klimt auch als Künstler total abgefahren und richtig cool. Mhm. Gustav Klimt. Und dann habe ich den gesehen. Ihr habt ihn auch aufgemacht.
Was
offensichtlich.
Ist das? Jugendstil, Art Deco, Jugendstil?
Ist Klimt Jugendstil?
Shit. Also es schrappt auf jeden Fall haarscharf am Kitsch. Aber ich kann das total verstehen. Ich hatte auch eine Klimt-Phase. Und wenn ich in Wien bin, muss ich mir auch ein bisschen Klimt rein. Gebe ich mir ein bisschen Klimt, aber das ist auch sehr, also Leben und Tod, dieses eine Bild, wo sich eine abgemagerte Person an eine blühende Person schmiegt. Also das ist so ein zentrales Thema von ihm und Frauen, die gebären, das ist alles ihm, das waren Themen und das ist zum Teil wirklich super schön. Das kann man ganz gut sich anschauen. Einiges ist ein bisschen zu viel Gold. Aber,
klar, aber
egal.
Ja, aber der Kuss ist eines der berühmtesten Bilder, natürlich der Kuss. Und er ist Jugendstil, Art Nouveau. Also Klimt gehört dazu.
Das heißt, du siehst diesen Schirm im Fernsehen und denkst, boah, ist das ein geiler Schirm. Der hat so was Goldenes in der Gesamtanmutung, ja. Und auf jeder Parzelle von diesen Knickteilen, von den Knickdreiecken, ist ein Bild gedruckt von ihm.
Mhm,
also eines seiner Werke. Der Kuss ist dabei und die Tante, die mit den schwarzen Locken, die dich so anschaut.
Adele Blocher und wie sie nicht alle heißen, Frauen der Gesellschaft, die er eben porträtiert hat.
Genau, die Tatortkommissarin, ja. Und fände ich ganz lustig, wenn es die Tatortkommissarin wäre. Und dieser Schirm ist eigentlich alles, was ich doof finde. Weil ich so Kunstschirme schwierig finde.
Ja,
oder Kunstmerchandise, die Farben schwierig finde und Punkt. Also die beiden Sachen. Und du bist völlig durchgedreht wegen des Schirms.
Den ich ja auch tendenziell hässlich finde. Aber da ich Klimt so toll finde, finde ich den cool. Ich finde den richtig abgefahren und cool. Und
deswegen
freue ich mich da sehr
schenken.
Drüber.
Ja. Aber sag mal, Schirme sind sowieso so ein Thema. Gibt es die These, kann man die These das höre ich nämlich häufig, kann man die These aufstellen, dass wenn man einen Schirm mitnimmt, es nicht regnet, es sei denn, es regnet schon. Das höre ich regelmäßig. Ich habe einen Schirm dabei und jetzt hat es nicht geregnet.
Ja.
Jetzt regnet es und jetzt habe ich einmal meinen Schirm nicht dabei. Kennst du das?
Man beschwört es auch hinauf. Also wenn du den mitnimmst, regnet es nicht. Das ist, das Universum sieht, dass du mit einem Schirm runterläufst. Und da das Universum dich gerne auch ein bisschen herausfordert, ja, lässt es den Himmel nicht weinen an diesem Tag. Und also insofern, immer einen Schirm dabei haben, ist gut.
Dann nehme ich aber einen Knirps mit. Und da bin ich aber auch offen für Museums-Merchandise. So ist es ja
und
nicht.
Und der Knirps soll dann für dich den Schirm tragen, oder was?
Da lasse ich eine Pause, weil man da auch schön reinlachen kann.
So. Ich liebe es einfach so, deine Reaktion, weil ich schon genau weiß, oh, jetzt geil, der Blick, das ist so geil.
So, aber dann habe ich so einen Knirps dabei. Und ja, auch ich habe schon in Museumsshops Schirme gekauft, weil es draußen regnete und ich vergessen hatte, meinen Schirm mitzunehmen. Ich habe zum Beispiel der sehr geschätzten Journalistin Katja Nicodemus, Filmkritikerin, mit der ich viel Zeit verbracht habe in den letzten Jahren, weil sie ein Porträt über mich geschrieben hat, habe ich zum Beispiel, als wir mal in der Nationalgalerie zusammen waren, auch einen Schirm gekauft, mir und ihr, weil wir wussten, draußen schüttet's aus Eimern. Und den Schirm mag ich total gerne von der Nationalgalerie. Aber der Klimt-Schirm ist einfach ein bisschen, darf ich kitschig sagen oder zerstöre ich da eine Welt in dir? Der ist kitschig.
Soll ich den mal holen?
Ja. Wo steht denn der? Im ganz ICE unten. 316.
Oh, was meinst du, wie stolz ich war, dass ich den wirklich, oh Gott, ich habe so Angst gehabt. Ich musste auch noch umsteigen in Mannheim auf dem Weg von Köln die Woche dann nach Baden-Baden. Und ich hatte solche Angst. Ich habe ihn nicht mal oben abgelegt in die Ablage. Ja. Ich habe ihn an meinen Füßen, habe ich ihn quasi an meinen Rucksack gehängt, damit ich den Schirm nicht vergesse.
Aber okay, ich will dir was sagen.
Ich hole ihn mal und dann können wir ihn für Instagram, können wir ihn einfach auch mal zeigen.
Ja, denn ich habe meinen Schirm, als wir bei Martin im Konzert waren, bei Fortuna Ehrenfeld, den Schirm, den ich mit reingenommen habe, meinen Vogelschirm, den habe ich während des kompletten Konzerts zwischen meinen Beinen gehabt, weil ich wusste, wenn ich den einmal auf den Boden lege, sind wir verloren.
Ja.
Gut, dann hol mal den Klimtschirm.
Ich mache
einen Freeze.
Genau, es dauert ungefähr circa 47 Sekunden, bis ich wieder da bin.
Ich zähle runter. 47, ASMR, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9,
oh, ich bin hochgegangen. 8, es ist ja auch für dich einfach 7, auch gut zu wissen, dass 6, ich ihn noch nicht, 5, weißt du, verloren 4, habe zu diesem Zeitpunkt.
3, 2, 1. Du bist überpünktlich. Du bist nicht die Deutsche Bahn.
So, das ist der Schirm?
Ja.
Okay, so, ich versuche jetzt mal, ich muss
mit
ein bisschen zurückgehen.
Auch sehr gut, mit dem kann man sehr gut auch jemanden, also man kann sexy dancen, wie du es gerade machst, man kann aber auch jemanden damit pieksen.
Ja. So, dann mache ich ihn mal auf. Geh mal ein bisschen zurück. Kann ich gerade nicht hören.
Ja, Lieblinge, schaut mal bitte selbst. Oh. Also da seht ihr den Kuss und da seht ihr Adele, what's her name? Kuss Adele, Kuss Adele.
Blocher.
Und ihr seht, dass der sehr schimmert.
Kuss Adele Blocher. Ach, sind auch nur zwei verschiedene Motive, oder? Ich dachte, es sind mehrere.
Ich auch, ehrlich gesagt.
Adele Kuss, Adele Kuss. Ah ja, aber... Alles klar. So, das war...
Das war der Clip. Na, ich finde es ganz entzückend, wie du das machst, wie du die Präsentation machst. Das ist halt so ein bisschen eine Performance. Hat ein bisschen Performance-Anmutung. Nicht schlecht.
Ja. Schön. So. Kanntest du Ruben Palmer übrigens, von dem Martin beim Konzert erzählt hat? Er erzählte von diesem einen Musiker, mit dem er auch, ich glaube, ein paar Sachen schon aufgenommen hat. Und zwar Ruben Palmer. Das ist der als Junge, als einer von den Boat People aus San Salvador rausgefischt wurde, aus dem Meer und nach Australien gebracht wurde. Und da wurde er dann ein klassischer Musiker und hat bei den Sinfonikern mitgespielt Und er sagt, so ein Typ, wirklich heftiger Autismus, 12 Stunden Klavier spielen, um auch die Bilder wegzufiedeln, wie er es genannt hat, die er so mitgebracht hat. Und in diesem Container-Flüchtlingsauffanglager hat ihn eine ehrenamtliche Musiktherapeutin angesprochen und hat ihm so eine Rassel gegeben und hat sein Talent wohl gemerkt. Als er es erzählt hatte, wusste ich nicht, wie alt er zu diesem Zeitpunkt war. Und die dachte dann nur, hey, was ist denn hier los, wie Martin gesagt hat. Und der wurde dann später ein sehr bekannter Cellist. Und der war bei ihm in Köln, weil er, glaube ich, auch in Köln studiert hat. Also der hat mit 6 angefangen, dann Cello zu spielen. Mit 6. Also
wie
diese
alt war
Geschichte.
Er denn bei der Flucht?
4, 5.
Okay.
Oder dann eben 6.
Ich hatte den Namen nie gehört.
5, 6. Ja, Ruben Palmer. Ich habe es mir notiert und habe dann mal geguckt, finde ich etwas über Ruben Palmer. Und der heißt so, der Musiker. Und der war dann auch bei ihm im Studio.
Das heißt, es ist jetzt ein junger Mann immer noch, der ist 20.
Ja, ich glaube, der ist älter sogar.
Oh.
Ja, und der war halt klassisch ausgebildet.
Ja.
Und der kannte diese ganze Technik, die du in so einem Popstudio hast, kannte er nicht. Und er war total fasziniert von dieser ganzen Technik, von den Geräten, von diesen Delays, mit denen du arbeitest. Und er hat dann so Spur für Spur für Spur eingestellt. Und Martin hat dann die ganze Nacht das Ganze zusammengefriemelt, um daraus etwas Einmaliges entstehen zu lassen. Und ich bin nicht mehr ganz sicher, in welchem Song dieses zu hören ist. Aber ich meine, Ruben Palmer ist auf einigen Songs sogar drauf. Und er beendete ja diese Passage, das sieht er damit, dass er sagte, da sieht man, was bei rauskommt, wenn man diese Menschen anständig behandelt.
Ja,
also
das war sehr beeindruckend.
Als wirklich absolut exemplarisches Beispiel
für
einen Jungen.
Er begann die Erzählung damit, dass er erklärte, wir benutzen manchmal Samples, wie ihr gehört habt.
Richtig,
also
genau.
Eingespielt.
Ja,
der hatte so ein Pad und macht dann Plöpp und dann kommt da so, weil man sich manchmal wunderte, wo kommt denn jetzt das Orchester her? Das klang dann ganz fett oder wo kommt denn jetzt da so ein anderer Drum-Sound her, den man gar
oder
nicht...
Oder von Jenny sogar, kann auch sein. Das Jenny am Keyboard. Nee, die nicht. Okay.
Und dann wurde auch diese Cello-Passage eingespielt. Es gab mehrere in dem Song.
Mhm.
Und da hat man auch gesehen, dass Martin das jedes Mal wahrscheinlich auch sehr berührt und umhaut und er hat sich hingekniet und da hätte ich gerade mitheulen können.
Ja.
Der saß da, also in der Hocke quasi auf der Bühne vor diesen vielen, vielen 100 Menschen und war einfach berührt und hat auch diese Bilder wahrscheinlich vor Augen gehabt. Und wie du weißt, war ja auch eine NGO vertreten im Foyer und da konntest du auch hingehen, das hat er uns auch gesagt, uns Gästen.
Richtig.
Hat gesagt, ihr müsst, kommt an Merch und quatscht mit uns, ihr müsst aber nichts kaufen, geht lieber rüber und sagt den Leuten, lasst da euer Geld, spendet was oder sagt den Leuten, ihr macht einen guten Job, also Menschen aus dem Meer rauszufischen oder Menschen eine Flucht zu ermöglichen, weil sie in Not sind. Geht einfach hin, informiert euch. Also er hat natürlich auch gesagt, wenn ihr nichts wisst, geht hin und informiert euch. Und das war auch ein sehr, sehr schöner Moment während des Konzerts. Also das ist, da sieht man mal, also schau mal, die legen die Latte natürlich auch recht hoch. Es gibt einfach Konzerte, die sehr banal sind. Und bei denen einem irgendwas fehlt oder bei denen ich merke, ach, mir fehlt irgendwas. Es muss nicht alles politisch aufgeladen sein. Es muss nicht sein, dass da Menschen auf der Bühne emotional selber, weiß ich nicht.
Ausbrechen.
Ja, weißt du, und zeigen, was sie fühlen. Aber es gibt dann und wann doch Konzerte, bei denen ich denke, ach, und das war's jetzt? Das.
Ja, manche spielen halt einfach so ihren Stiefel runter, kaum Connection zum Publikum.
Ja.
Die Songs werden nicht irgendwie eingeordnet oder dreidimensional gemacht, indem man einen kleinen Hintergrund mitgibt, sondern die spielen einfach stumm ihren Stiefel runter.
Ja,
ja, das sind ja die Konzerte, die ich nicht mag.
Ja, und das andere Extrem wäre, dass da so Cirque du Soleil irgendwelche Elefanten am Trapez hängen. Das will ich auch nicht. Das lenkt mich ja dann eigentlich auch ab von den Songs. Also wenn die Songs...
Ja gut, aber bei Cirque du Soleil, da stehen jetzt nicht die Songs im Vordergrund. Da geht es um
Artistik. Aber es gibt doch ganz viele Sänger und Sängerinnen, die inzwischen dann auch so Riesenshows machen, nicht nur internationale.
So.
Weißt du, die irgendwie von der Decke gesegelt kommen. Ich weiß
ja
gar nicht,
klar,
warum.
Helene halt zum Beispiel.
So, ich habe jetzt gar nicht an, du hast recht, ich habe jetzt gar nicht an Helene Fischer gedacht, aber das passiert einfach und ich weiß gar nicht, also ich habe das noch nie live gesehen. Vielleicht haut das einen ja auch aus den Schuhen, aber
ich glaube schon.
Ja?
Es kann auch schon beeindruckend sein.
Okay.
glaube ich. Also glaube ich.
Aber dann gehe ich, glaube ich, in ein gutes Musical.
Mhm. Oder so.
Da bin ich ja auch offen. Also Musical ist ja, ich bin ja, wir zwei lehnen ja das Genre Musical überhaupt nicht ab. Ganz im Gegenteil, wir umarmen es stürmisch.
We love it.
Yes, we love it.
Ja. Also das war Ruben Palmer, von dem ich Folgendes noch gefunden habe.
Oh.
Er hat eine Verbindung zu Beethoven. Sein Großvater oder Great-Grandfather, was ist das? Urgroßvater ist das, oder? Great-Grandfather dürfte Urgroßvater sein.
Da komme ich immer durcheinander, deswegen okay. Verweigere ich die Aussage.
Okay, also sein Great-Grandfather, Lawrence Godfrey Smith, war Klavierspieler, der in Wien bei Theodor Leschetizky studiert hat, der selber wiederum Schüler war von Karl Czerny und das war einer der bekanntesten Schüler von Ludwig van Beethoven. Also, der hat eine Connection über quasi drei Ecken zu Ludwig van Beethoven.
Wow. Jetzt,
ja, und das war auf einer Seite vom Melbourne Symphony Orchestra oder so. Da
spielt
haben sie
der
das
dort gerade?
Ich bin nicht, irgendwo, ja, der spielt mit den großen Orchestern.
Aber der,
also der ist ein ganz bekannter Cellist.
Aber er hat kein festes Engagement, der ist nicht in einem Orchester,
ich meine, er ist ein Solist.
Okay.
Und dann wollte ich mir einen Gag machen und wollte einfach mal fragen, um wie viele Ecken ist Anke Engelke mit Ludwig van Beethoven verwandt?
Aber wir kennen uns gar nicht, das weiß ich selber.
Ja, und lustige Frage, sagt mir die KI, aber Anke Engelke und Ludwig van Beethoven sind nicht verwandt. Weder direkt noch über bekannte, entfernte Ecken. Wenn du mit über wie viele Ecken so etwas wie die Spielregel von Six Degrees of Separation meinst, kann man natürlich scherzhaft eine Kette basteln. Achtung, Anke Engelke hat mit vielen MusikerInnen und SchauspielerInnen gearbeitet. Zum Beispiel Bastian Pastewka. Der hat in Fernsehproduktionen mit klassischem Musikbezug gearbeitet. Klassische Musik gleich Ludwig van Beethoven. Aber das ist natürlich keine echte Verwandtschaft. Also ich habe nie eine KI so schwach erlebt, wie bei der Beantwortung dieser Frage. Nie erlebt.
Aber schön, dass ihr trotzdem weiter miteinander bumst.
Kurz gesagt, Verwandtschaft Doppelpunkt, null Ecken.
Ja, du mit null deiner Ecken. KI, mach du ruhig mit deinem Quatsch-KI-Zeug da. Aber
du wirst da nicht drum rumkommen. Auch du wirst irgendwann von der KI
ja,
natürlich.
Ja, heul doch. Weißt
ersetzt.
Du was?
Also, sorry.
Zählt denn nicht, dass ich eine Single?
Doch. Ja.
Aber ich glaube, die meisten Lieblinge sind Ü30 und wissen, was eine Single ist.
Ja.
Wir haben lange nichts mehr von den ganz kleinen Lieblingen gehört. Weißt du das, von den Mädchen? Also,
du hast,
die sollen mal in Ruhe pubertieren, da stören wir nur. So, pass auf, ich habe mal eine Single aufgenommen mit Alexis Weißenberg. Und wenn der keine Beziehung zu Beethoven hat, dann fresse ich aber einen Podcast.
Wer ist das? Ich kenne den Namen nicht.
Du würdest sagen Klavierspieler, ich sage Pianist.
Pianist, ja.
Alexis Weißenberg ist einer der größten Pianisten gewesen, muss ich leider sagen, weil er nicht mehr lebt. Und der war gut befreundet mit Alfred Biolek. Und die Geschichte habe ich aber schon häufiger erzählt.
Macht nichts.
Das sind so Männer, die ich einfach faszinierend finde. Also Künstler per se. Und dann jemanden, der so in sich ruht, so verschmitzt ist, so klug und frech. Alexis Weißenberg hat die, ich weiß gar nicht, ob er die Arrangements auch geschrieben hat oder ob das Peter Herbolzheimer war. Ich weiß auch nicht,
Peter
ob er die.
Peter Sperrholzheimer.
Mhm. Lustig. Als ich aufgetreten bin bei Bios Bahnhof und dieses Schlaflied für Erwachsene gesungen habe, da saß Alexis Weißenberg am Flügel und hat immer so zu mir geschaut und mich, obwohl ich keinen Blickkontakt zu ihm hatte, weil ich am Mikrofon stand und gern Publikum gesungen habe, obwohl wir keinen Blickkontakt hatten, hat er mich da durch dieses Lied getragen, weil das ein bisschen kompliziert war.
Mhm.
Mama und Papa heißt das, glaube ich, so in der Unterzeile.
Das kenne ich ja noch gar nicht.
Aber natürlich, Mama und Papa, das geht doch nicht. Es ist schon so spät und ihr habt noch Licht. Und morgen kommt ihr dann nicht aus dem Bett. Das find ich von euch gar nicht nett. Ihr beide müsst doch todmüde sein. Der Sandmann war da mit den Körnelein. Nun macht schon das Licht aus, ihr gähnt ja schon, sonst ändere ich meinen Ton. Ja, das geht jetzt, ich weiß nicht mehr genau den Text, wie es jetzt weitergeht, aber da hat Peter,
das geht doch nicht.
Ich hab's ein bisschen zu schnell gesungen, merke ich gerade.
Wie? Ich glaube, mein WLAN bricht gerade ab.
Frag doch die KI.
Und ihr habt noch Licht.
Gott, bist du süß da.
Du bist selber süß.
Kommt ihr dann nicht aus dem Bett?
Wirklich?
Das find ich von euch gar nicht nett. Ihr beide müsst doch todmüde sein. Der Sandmann war da mit den Körnelein. Nun macht schon das Licht aus, ihr geht ja schon.
Ist das süß?
Wie süß er da, diesen Ton, er hat mir so geholfen. Du hörst im Hintergrund, wie zart der spielt und wie sehr er zu mir schaut. Alexis Weißenberg. Ich war so dermaßen verschossen in den, wobei ich glaube, dass er, Alfred und er irgendwas miteinander hatten. Vielleicht waren die mal Lovers, aber ich war so begeistert und beeindruckt von diesem Mann, von seiner Zartheit, auch bei den Proben, wie der mich, wie behutsam der war mit mir, wie sehr er mir die Angst vor diesen komischen Tonsprüngen, das sind große Intervalle, sonst macht schon das Licht aus, ihr geht ja schon, sonst ändere ich meinen Ton.
Oh, das ist zum Schluss.
Das hast du gerade.
Ach, aber, das war schon. Ja. Okay, verstehe.
Und das sind, ich habe es jetzt auch zu hoch gesungen, Entschuldigung, aber.
Ich wollte dich nur fragen.
Oh, ja.
Und während der Proben hat er mir die Angst genommen vor diesem Tonsprung. Ich war im Kinderchor, im Schulchor, wie du weißt. Ich sehe da aus wie 10, aber da war ich schon 14. Mhm. Und, oder war ich gar 15?
Es war 1980.
Dann war ich 14.
Mhm. Ja, 1980.
Und ich sehe aber aus wie so eine.
Du siehst total süß aus. Punkt.
Okay, so.
Vielleicht 2 Jahre jünger, als du warst, aber wirklich süß.
Und ich hatte natürlich riesen Bammel. Ich hatte die Hosen voll, weil ich wusste, unser Chorleiter schaut zu, die anderen Chor-KollegInnen schauen zu. Nicht, dass die mich dann gehänselt hätten, aber man möchte ja auch da nicht abkacken. Und dann habe ich so wohl auch gezeigt, wie viel Respekt ich vor den Tönen hatte, dass der Alexis mich da bei den Proben so toll durchgeführt hat. Und wir haben ja davon, und jetzt kommen wir zurück zur Single, wir sind ja dann auch ins Studio gegangen und haben eine Single aufgenommen. Das ist auf der A-Seite, und auf der B-Seite ist eigentlich mein Lieblingslied, ein Walzer. Den finde ich unglaublich schön, den Song. Den finde ich unglaublich schön. Und
wie heißt der? Also
Walzer.
Ach, er heißt wirklich ein
heißt
Walzer.
Heißt der Walzer? Nee,
so,
der
das
heißt
Song.
Walzer für niemand? Nein.
Walzer für niemand.
Nein. Das habe ich dir erzählt, ne, dass ich so viel gehört habe auf Italienisch.
Mhm, hast du erzählt. Ja. Genau.
Warte. Walzer. Ist auf jeden Fall ein wirklich entzückendes Lied, ein ganz toller Text und ganz, ganz tolles Stück. Und davon gab es eine Single. Und das ist in der Klassik ja gar nicht so üblich, weißt du, dass man eine Single macht mit Klassikmusik. Wer kauft denn sowas? Ich habe eine noch daheim. Und das wäre meine Verbindung zu Beethoven, weil Alexis Weißenberg eventuell da eine
Schüler
Verbindung
von Beethoven
hat.
War, möglicherweise.
Aber du weißt, was ich meine, deine dumme KI da.
Das ist nicht meine KI.
Wohl ist das. Ihr seid ein Verhältnis eingegangen, und das nehme ich dir übel.
Nein, sind wir nicht.
Ihr sprecht miteinander. Du nutzt sie. Du hast sie eingeladen. Wer die Tür aufmacht für solche Sachen, muss sich nicht wundern.
Auch du wirst da nicht drumherum kommen. Ich sag's
watch
dir
einfach
me. Mal. Ich sag dir, I watch you. Aber jetzt watch ich kurz mal den Schlussapplaus und wie die kleine Unterhaltung mit Alfred Biolek,
Ich wende mich ab, wie Sophie sagen würde, ist schlecht für einen Charakter.
Es sind nur ein paar Sekunden.
Ja,
ich muss es hören.
Ja.
Ich muss es hören.
Es hat schon so manche Weltkarriere im Depot der Köln-Frechen-Benzelrater Eisenbahn begonnen. Pass auf, Anke. Ich wollte dich nur fragen, hat heute Abend deine Klasse zugeguckt? Wussten die das?
Ja, ich glaube, die wussten das.
Ja? Und musst du morgen früh wieder in die Schule?
Ja, peinlich.
Peinlich? Sag mal, das mit der Karriere, habe ich so gesagt, könnte das wahr werden? Könnte es sein, dass du mal Sängerin werden willst?
Mal gucken, wie es kommt.
Mal gucken, wie es kommt. Hast du noch keine Pläne?
Nee.
Sie ist eine Sängerin geworden. Das ist wirklich, also das ist wirklich zuckersüß. Und wie schön ist es, dass so etwas dokumentiert ist, dass man das noch angucken kann. Ich meine, du warst nicht Teil der Lindenstraße. Das ist immer das Tolle bei den Lindenstraßenkindern. Da kannst du sehen, wie du alt geworden bist. Das hast du alles konserviert, für alle sichtbar, wie du alt geworden bist.
Ich habe neulich mit unserem gemeinsamen... Ja. Oh. Grüß dich. Komm, wir machen noch ein bisschen Musik.
Also, stimmt, ich ging gerade los.
Ja, ich
mit unserem gemeinsamen...
Ja, jetzt, das nächste Wort wäre Freund. In der Wortergänzung von einer KI, aber er ist leider nicht unser Freund.
Nein.
Wir lieben ihn nur. Wir verehren ihn. Herbert,
ach, Herbert
Grönemeyer.
Meinst du? Du meinst Herbert, ja. Hast du gedreht.
Und wir sprachen und wir sprachen und da sagte er, das ist, ich weiß nicht, ob er das Wort brutal benutzte, aber er kommentierte, dass das hart sei, sich beim Altern zuzuschauen, weil es diese Dokumente gibt. Also für ihn, ich habe noch nicht drüber nachgedacht, wie ich das finde, aber für ihn ist es, glaube ich, irritierend. Ich finde es, nee, weißt du, was das Ding ist? Ich werde gar nicht so oft mit diesen Aufnahmen konfrontiert. Das hast du jetzt wieder gemacht. Dann und wann mal in Interviews spricht man mich auf irgendwas an und dann, das geht aber auch ganz fix, da gibt man eine Antwort und dann ist das gut. Aber also wenn ich gebündelt auch konfrontiert werden würde mit Aufnahmen von früher, das wäre schon unangenehm.
Mhm. Passiert ja jetzt nicht, zum Glück, ne? Also, wollen wir zum Schluss noch hören, was Elke uns geschrieben hat?
Ja, bitte.
Auf dem Heimweg
Elke sitzt jetzt
von
da, aber die ist sowieso ein geduldiger Liebling. Lieblinge sind geduldig.
Hier kommt die Geschichte, von der ich schon lange, bevor ihr Fortuna jemals im Podcast erwähnt habt, dachte, dass sie die beste aus meinem Leben ist und für die Lieblinge geeignet wäre.
Elke!
Ich glaube, ich habe deshalb so lange gezögert, weil sie wie ein kleiner Schatz für mich ist, den ich hüten will. Nun wurde Fortuna vor einiger Zeit ohne mein Zutun Thema bei den Lieblingen. Und dann treffe ich euch auch noch beim Konzert in Köln. Das war ja wohl kein Zufall.
Nee.
Das Okay von Martin habe ich auch eingeholt. Auch wenn er in dem Moment, glaube ich, nicht gecheckt hat, was ich von ihm will. Okay. Denn wir haben mit Martin kurz noch geschnackt. Du hast ihm einfach deine Liebe gestanden und dann sind wir aber nach Hause.
Ja.
Und dann hat Elke mit ihm noch so ein bisschen geschnackt.
Ja.
So, also die Story muss raus, sagt sie. Im Januar 2018 besuchte ich mein erstes Ketka-Konzert in Stuttgart im Theaterhaus.
Ja.
Als Vorband war Fortuna Ehrenfeld angekündigt, was mich sehr freute, da ich schon von der Band gehört hatte und sie gerne kennenlernen wollte. Martin betrat die Bühne, wie damals beim üblich, mit einer Flasche Rotwein in der Hand und sah überhaupt etwas abgerissen aus. Ich dachte im ersten Moment, dass ich das gar nicht anschauen möchte. Aber schon beim dritten Lied hatte er mich. Was für eine Intensität und Leidenschaft. Ich war begeistert. In den folgenden Wochen und Monaten hatten wir als Familie, ich bin verheiratet und habe inzwischen zwei erwachsene Kinder, einige harte Zeiten. Bei meinem Sohn stand der Realschulabschluss an und es war aus verschiedensten Gründen mehr als unsicher, ob alles gut gehen wird. Wie das denn als Mama halt so ist, war ich tief in einem Geflecht aus Unterstützung, in den Arsch treten und Resignation vergraben. Da las ich eines Morgens auf Facebook, dass Fortuna Ehrenfeld zum Auffüllen von Lücken im Tourplan noch ein paar Wohnzimmerkonzerte spielen möchten und man sich dafür bewerben könne. In mir reifte ein irrwitziger Plan heran und ich verfasste eine Mail,
Chrissy, ich verliere dich
in der
gerade.
Ich behauptete,
du bist gerade eingefroren.
Nur ein Auftritt von Fortuna Ehrenfeld in meinem Wohnzimmer könne meinem Leben wieder einen Sinn verleihen.
Der Ton ist
tatsächlich
weg.
Bekam ich eine Antwort.
Warte
mit
jetzt
den Rahmenbedingungen.
Mal, was mache ich jetzt?
Gage,
ich
Unterkunft, Fahrtkosten und so weiter.
I'm gonna
da ich
text
so etwas noch nie geplant hatte
B-F-F.
Und die Kosten doch auch höher waren, als ich erwartet hatte,
B-F-F.
Verließ
mich
beinahe
sauer,
der Mut. Aber mein Mann sagte, wenn du davon träumst, dann lass es uns machen.
Nein.
Und ich dachte auch, Option. Einmal im Leben muss man etwas
zurück.
Völlig Irres durchziehen.
B-F-F.
Also ging es an die Terminplanung. Hundertmal hin und her, weil es mit anderen Tourterminen B-F-F. Passen musste und alles sehr vage.
F?
Ich habe einfach mal darauf losorganisiert, immer mit der Befürchtung im Nacken, dass vielleicht alles doch nichts wird. Und allein schon diese Arbeit hat mich so aus der Schulabschluss. Und jetzt ist der Anke gerade weg. Auch lustig, das ist ja auch witzig, jetzt ist Anke gerade ausgestiegen. Deswegen warte ich gerade noch mit der Fortsetzung und wir gucken, wann sie wieder kommt. Jetzt guck mal, schreibt sie mir gerade eine SMS. Du bist eingefroren. Sag ich mal, kommst du zurück? So.
Hallo.
Da bist du wieder.
Und soll ich dir was sagen? Ich habe ja dann dir eine SMS geschickt, ja, und habe geschrieben, du bist eingefroren.
Genau.
Und du hast geschrieben, das sind zwei so schöne Sätze. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die deutsche Sprache liebe oder deinen Stil oder du hast geschrieben, du bist weg, was ja an sich ein ganz trauriger Satz ist, aber es ist wie nach so einer Trennung. Weißt du, dass man jemandem schreibt, du bist weg und du bist weg und du, dann würde kommen, du fehlst mir oder ich kann das nicht gut ohne dich, ja, oder so. Und dann kam deine nächste Nachricht und die war, kommst du zurück? Das hat mich extrem berührt.
Das
du bist weg, kommst du zurück? Das ist ja wie bei einem Liebespaar.
Ja. Ich sag dir, privat ein Paar.
Wir sind auch privat ein Paar. Ich sag dir kurz, was ich noch gehört habe. Du hast gesagt, Elke hat geschrieben, die wollten die Löcher stopfen im Tourplan und haben ein paar Wohnzimmerkonzerte angekündigt. Und jetzt kannst du, glaube ich, weitermachen.
Ich habe einfach mal drauf losorganisiert, immer mit der Befürchtung im Nacken, dass vielleicht doch alles nichts wird. Und allein schon diese Arbeit hat mich so aus der Schulabschluss-Chaos-Verzweiflung gerissen, dass es das wert war. Egal, ob das Konzert stattfindet oder nicht. Eines Morgens dann die Mail von Martin. 2.8. Wir kommen. Ich habe etwa 50 Leute eingeladen, PA ausgeliehen, Wohnung meiner Freundin als Übernachtungsquartier organisiert, Nachbarn informiert, Getränke besorgt, alles ein Fiebertraum. Und ich konnte kaum glauben, was für Energie in mir steckt, wenn ich für irgendetwas eine echte Leidenschaft habe. Und immer auch der Zweifel, was, wenn die Gäste die Musik doof finden? Was, wenn die Band doch nicht so nett ist, wie ich mir das vorstelle? Schließlich hatte ich sie nur einmal auf der Bühne erlebt und kannte die Menschen hinter den Bühnenfiguren überhaupt nicht. Dann war der Tag gekommen und ich glaubte erst, dass das wirklich kein Traum war, als der Daimler um die Kurve kommt und Martin und Jenny vor der Tür stehen.
Nein.
Es gab sofort Umarmungen und die Stimmung war direkt super. Paul, der damalige Schlagzeuger, kroch noch aus dem Auto. Und dann ging's los mit dem Aufbau und Soundcheck. Unser Schlafzimmer war das Backstage, der Balkon das Esszimmer, da das eigentliche Wohn-Esszimmer zum Konzertsaal wurde. Es war ein super heißer Tag. Nach und nach kamen die Gäste. Jeder brachte was zu essen und mit. Und irgendwie war alles ganz normal, so verrückt es auch war. Dann das Konzert mit einer super Songauswahl. Das Zimmer hat im wahrsten Sinne des Wortes gewackelt. Mein Mann hatte gewisse Sorge wegen der Statik. Die Gäste waren begeistert, die Band fühlte sich wohl, ein absoluter Traum wurde wahr. Wir saßen noch bis spät in die Nacht auf dem Balkon zusammen und haben gequatscht. Später habe ich die Band in ihr Übernachtungsquartier gefahren, am anderen Morgen gab es noch Frühstück und dann fuhren sie weiter zum nächsten Wohnzimmerkonzert nach Bretten. Mein Sohn und ich fuhren da abends noch hin und genossen gleich noch ein Konzert.
Oh.
Eine der tollsten Rückmeldungen meiner Gäste war, dass sie es total genossen haben, wie glücklich ich den ganzen Abend gestrahlt habe. Seitdem habe ich anfangs jedes erreichbare Konzert besucht, bin hunderte von Kilometer gefahren und habe so viele nette Leute kennengelernt. So auch euch. 2 Jahre später hat Jenny nochmal solo bei uns gespielt. Inzwischen picke ich Perlen aus dem Tourplan, wie zum Beispiel Elbphilharmonie Hamburg oder Philharmonie Köln. Auch nach knapp 40 Konzerten passiert es fast jedes Mal, wow, dass es einen Moment gibt, in dem plötzlich alles passt. Das Leben nur noch aus der Musik in diesem Moment besteht. Es ist quasi die pure Therapie. Neben Fortuna besuche ich auch viele andere Bands, habe inzwischen eine große Leidenschaft für Matt Berninger und The National entwickelt und muss dadurch meine Konzertreisetätigkeit auf europäische Großstädte ausdehnen. So, puh, das war jetzt aber viel. Ich tuckere gerade mit dem IC am Rhein entlang Richtung Stuttgart und bin mega gespannt, ob und wie ihr meine Geschichte bei den Lieblingen unterbringt. Es war super schön, euch getroffen zu haben. Ihr seid übrigens auch genauso nett, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, das hätte ich jetzt weglassen können, aber ich wusste nicht, dass ihr es schreibt.
Ja.
Liebe Grüße von Elke aus Esslingen.
Mann, so, Elke. Sehr,
ja, was für ein Erlebnis, ey.
Also, da, oh, ich war kurz dabei. Ich war kurz dabei. Weißt du, sie hat es gut beschrieben. Man konnte sich das gut vorstellen.
Ja, voll schön.
Aber sag mal, das ist ja dann ein Tipp, wenn sie sagt, Matt Berninger und The National. The National ist eine Band. Sind das jetzt zwei KünstlerInnen oder ist das?
Du, ich bin mir nicht ganz sicher.
Wie heißt die
gesagt,
Band von Matt Berninger auch The National?
Das werde ich jetzt schnell rausfinden. Ich muss zu meiner Schande gestehen, man kann ja auch nicht alles wissen. Ich glaube, er ist ein Einzelner. Nein, er ist der Frontman,
okay,
von The National,
okay,
Matt Berninger.
Gut, habe ich.
Ich weiß nicht, ob der auch solo mal was gemacht hat, aber er ist vor allem der Sänger von The National, mit dem ich auch nicht so richtig vertraut bin.
Ich auch nicht. Okay, gut, dann heißt es, jetzt verstehe ich das. Dann muss sie wirklich wahrscheinlich auch Deutschland dann und wann verlassen, um die zu sehen.
Ja.
Ja, gut.
Du, das war jetzt eine absolute Fortuna-Folge heute.
Aber es ist doch herrlich, das Wort Fortuna heißt Glück und darum geht's doch hier. Ja,
eine Fortuna-Lieblingsfolge war das. Und damit gehen wir jetzt, glaube ich, einfach mal in den Rest des Tages.
Mhm.
Oder in die Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Und hören uns mit euren Geschichten, mit weiteren berührenden, amüsanten, herzlichen Geschichten über das Leben von euch Lieblingen wieder am Donnerstag dann.
Bis dann, Jenny.
Bis dann, Martin.